Bonn FM Spezial. Hip-Hop Tuesday.
Ihr hört den Hip-Hop Tuesday bei Bonn FM. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Clara Schulz.
Und mein Name ist Vincent Müller. Sehr schön, dass ihr uns zuhört. Wir haben den 1. September oder wie ich ihn nenne, den 1. Raptember.
Finde ich sehr schön.
Eure Musikspezialsendung mit neuen Releases, Hip-Hop News und echten Geheimtipps, wie immer.
Und heute reden wir unter anderem über Live-Konzerte, Edo Saya und weshalb Jamule unter Kritik steht. Bis dahin hört ihr Ego-Tod von PA Sports und 40. Die letzten Töne von Juicy klungen noch aus. Ein Song, den eigentlich so gut wie jeder kennt oder kennen muss, habe ich das Gefühl. Und genau wie das Cover von The Notorious B.I.G., auf dem man ihn sieht mit einer Krone auf dem Kopf für sein Albumcover für Coney. Diese ikonische Krone soll jetzt versteigert werden bei Sotheby's in New York.
Ja, das ist tatsächlich die erste Hip-Hop-Auktion bei Sotheby's. Man sollte ja meinen normalerweise, dass sich solche Sachen gut verkaufen. Und die soll darauf aufmerksam machen, was für einen riesigen kulturellen Einfluss Hip-Hop hatte und natürlich auch immer noch bei uns hat.
Absolut, und ich finde, auch diesen Einfluss kann man eigentlich gar nicht mehr bestreiten, und das sehen viele Hip-Hop-Liebhaber scheinbar auch so, und deswegen wird die Krone, munkelt man, wahrscheinlich so für bis zu $300.000 weggehen.
Das ist schon echt eine ordentliche Summe, die würde mir auch ganz gut gefallen. Die Krone aber auch. Ich glaube, ich habe das nötige Kleingeld nicht. Aber es soll nicht nur die Krone von Biggie versteigert werden, sondern auch private Liebesbriefe von Tupac, der ja im gleichen Jahr wie Biggie erschossen wurde.
Ich bin da sehr ambivalent. Also auf der einen Seite ist da meine Sensationsgeilheit, die Briefe schon gern lesen würde. Aber im ersten Moment muss ich sagen, fand ich es ein bisschen makaber. Vielleicht auch, weil es noch nicht so lange her ist alles. Aber die 22 Briefe an sein Highschool-Sweetheart Katie sollen für ca. $80.000 versteigert werden.
Ja, ich meine, ich wüsste auch nicht, wie ich es jetzt fände, wenn meine privaten Tagebücher von früher auf einmal versteigert wurden. Aber ich meine, gut, vielleicht ist es ja hinterher für einen guten Zweck und die Stücke landen dann ja nicht nur bei privaten Sammlern, sondern vielleicht auch mal in einer größeren Hip-Hop-Ausstellung, und dann können wir sie besuchen und auch diese Briefe lesen.
Genau, du sagst gerade schon mit dem guten Zweck, weil Teile der erzielten Gewinne sollen nämlich in Hip-Hop-Programme der Queens Public Library Foundation und der Organisation Building Beats fließen, die so verschiedene musikalische Angebote für Jugendliche haben. Und bis dahin hören wir jetzt einen weiteren Oldschool-Klassiker, in dem wir schon so eine kleine Kostprobe hören von Tupacs lyrischen Ergüssen zum Thema Liebe.
Bonn FM Spezial Hip-Hop News.
Um 20.30 Uhr mit Vincent Müller, und das sind die Themen: Agro Berlin verklagen Bushido und Doja Cat gewinnt VMAs. Die Gründer des Labels Agro Berlin verklagen Rapper Bushido, da er nach ihrer Aussage vor Gericht im Abu-Chaka-Prozess gelogen haben soll. Bushido soll vor Gericht mehrfach nicht wahrheitsgemäß ausgesagt haben in Bezug auf seine Anfangszeit als Newcomer und seine Trennung von Agro Berlin. Laut dem Rapper soll das Label Masterrechte an seinem Album King of Kings gefordert haben, sowie Beteiligung an den kommenden Alben. Agro Berlin verneinen dies und reichen nun eine Unterlassungsklage ein. Die US-Rapperin Doja Cat, bekannt seit 2018 durch ihren viralen Hit Moo, landete auch dieses Jahr mehrere Hits und große Features mit Nicki Minaj oder Tyga. Bei den gestern stattfindenden Video Music Awards, kurz VMAs, gewann sie den Award für Best New Artist nach einem Medley ihrer bekanntesten Tracks. Das waren die Hip-Hop News mit Vincent Müller.
Bonn FM. Studentisch. Authentisch.
Kein Bock auf 9-to-5. Ich mach lieber Mula mit Lines. Ja, ich bin für alles bereit.
Das war Ansu mit 9-to-5. Aber jetzt möchten wir mal was zu folgenden beiden Künstlern sagen.
Immer wenn ein AOM-Beat pumpt, reicht man im Cabrio Peace rum. Immer wenn SS in das Mic spuckt, hättet ihr gern Polizeischutz. Immer wenn ein AOM-Beat pumpt, reicht man im Cabrio Peace rum.
Sio und Xatar, das sind ja vermutlich die zwei bekanntesten Rapper bei uns aus Bonn. Und unglaublich aber war, in den letzten 12 Jahren haben sie gefühlt in jeder Stadt gespielt, außer hier.
Bis letzten Samstag, da war es nämlich endlich mal soweit. Und die beiden haben zum großen Alles-oder-Nix-Konzert in die Rheinaue eingeladen. Und unser Reporter Marcel Ruckmann war dort. Marcel, ich frage mal ganz simpel, wie war's?
Ey, also und ich antworte ganz simpel. Das war ein richtig, richtig geiler Abend. Aber ich gehe ein bisschen mehr ins Detail. Also, du hast es schon gesagt, Xatar hat zum ersten AON-Konzert in Bonn seit Ewigkeiten eingeladen. Und hat dafür halt alle Acts seines Labels, also zumindest die, die momentan auf freiem Fuß sind, rangeholt und eine Riesenshow auf die Beine gestellt. Also es waren alle dabei, seine neuen Signings, Almani und Lok 079, aber auch natürlich seine alten Weggefährten, Sami, Enno und natürlich auch Sio. Und was natürlich besonders geil war, dass er die komplette Bantu Nation um Sugar MMFK eingeladen hat, um Bonn als Hip-Hop-City zu supporten.
Klingt richtig nice. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch ein bisschen neidisch, dass ich selber nicht da war. Denn erzähl mir doch mal, vielleicht kann ich es mir dann besser vorstellen, wie wurde das Ganze denn so aufgezogen? Also war es jetzt wie bei einem Festival, so dass die kleineren Acts erstmal spielen, also weiß ich nicht, Sammy und Lok und dann immer mit der Zeit steigert es sich immer weiter?
Ja, nicht ganz, aber das hatte ich zuerst auch erwartet, aber Xatar hatte sich ein ziemlich cooles Konzept überlegt. Und zwar hat er es so gemacht, dass jeder Act immer so Blöcke aus 2 bis 3 Liedern gespielt hat und sich dann immer so durchgewechselt wurde. Also erst spielt Almani 3 Songs, dann Xatar, dann Sio, dann wieder Xatar, dann Sami, dann Sugar und so weiter. Und das war natürlich super, weil das Publikum immer voll da war, alle konnten ihre Hits spielen und es war mega abwechslungsreich. Natürlich war das Highlight am Ende aber, als Sio auf die Bühne kam, so gegen Mitte des Abends und halt alle seine Hits rausgehauen hat. Also Bonn 17, Testo E, 0,9, Hasch Hasch, da war jeder einzelne Banger dabei.
Ja, bei so viel Testo in der Luft muss ich mal fragen, wie war es mit den Abstandsregeln? Also wie war das Konzert organisiert wegen Corona jetzt allgemein? Und es war wahrscheinlich jetzt keine normale Veranstaltung, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also es war so, die Show konnte man sich komplett nur im Sitzen angucken. Das haben dann die einen aus dem Liegestuhl gemacht, anderen saßen auf einer Bierbank und wieder andere hatten eine Picknickdecke dabei. Aber man konnte natürlich nicht aufstehen und tanzen, wie man das sonst gewohnt ist. Aber das ganze Konzept hatte auch seine Vorteile. So hat man seine Getränke an den Tisch geliefert bekommen und konnte von überall perfekt sehen. Also insgesamt den Umständen entsprechend ein richtig, richtig tolles Konzert. Und das große Highlight war halt, als Sio am Ende, als alle dachten, es ist schon vorbei, nochmal seinen Kumpel Xatar auf die Bühne geholt hat, ihn als wahren Bürgermeister Bonns für eine Zugabe angekündigt hat. Und der hat dann sein Über-It Is da gespielt und jeder hat mitgesungen.
Und den spielen wir jetzt natürlich auch für alle, die nicht da sein konnten. Da wollen wir euch gar nicht länger auf die Folter spannen. Dankeschön an Marcel Ruckmann für den Bericht. Es sind dieses Jahr ja nicht nur normale Konzerte, die ausfallen. Sogar ganze Festivals müssen leider verschoben werden. Und das ist für viele von euch wahrscheinlich genauso schwer, gerade jetzt im Sommerloch wie für mich im Moment.
Ich muss auch wirklich sagen, besonders auf das Splash habe ich mich wirklich dieses Jahr gefreut. Aber als Ersatz gab es den Summer of Splash. Das ist eine Tour durch verschiedene Städte, bei der zumindest ein paar der Vibes der legendären Eisenstadt Ferropolis durch Deutschland gewandert sind.
Und der Summer of Splash war auch in Bonn, genauso wie unser Bonn-FM-Reporter Ismail Berasuan. Der war da. Ismail, wer hat denn da überhaupt gespielt bei uns?
Also es war ja ganz anders aufgeteilt in den verschiedenen Städten in Bonn, Leipzig und Hamburg, wo es war. Bei unserem Teil der Summer of Splash Autotune-Tour waren Miriam Davutwandi unter ihrem DJ-Alias Kashmiri, Laila, Caramello, die Drunken Masters, Rap-Kreation sowie Lugatti und Nein. In Leipzig waren zum Beispiel El Guni und Haiti, in Hamburg hat Salwa Benz aufgelegt und Martin und Motrip haben gespielt. Hier wurde das Konzert von Bonn live veranstaltet und deswegen hat das Ganze, genauso wie von Xatar und Sia, auch in der Rheinau stattgefunden.
War denn die Stimmung jetzt trotz der Hygieneauflagen da oder wurde die ein bisschen gedämmt dadurch?
Also man hat auch gemerkt, es ist ein bisschen entspannter, wenn die Leute zum Beispiel auf größere Distanz im Einlass reingehen können. Allerdings diese ganze Aufteilung eben auf Liegestühle, Bierbänke, Daybeds oder Picknickplätze hat auch die Abstände zur Bühne teilweise so groß gemacht, dass, glaube ich, ein bisschen zum Stimmungsverlust geführt hat. Man merkt auch, das Publikum braucht länger, um eben es zu fühlen. Bei den DJ-Sets waren alle ohne zu tanzen ein bisschen verwirrt, aber Layla als Live-Act und auch Entdeckung für mich hat, glaube ich, mich sowie die anderen in der Crowd überzeugt.
Oh, ich bin ein Hustler. Hol mir, was ich will, und mix Zitrone in mein Wasser. Bleibe niemals still, ich drop nen Verse, sie werden blasser und blasser. Rapper sind am Schwitzen, werden nasser und nasser. Oh, ich bring die Hitze, denn ich seh es, will es, will es, kill es.
Sie hat auch mit diesem Song Hustler angefangen und dann erst danach gesagt, dass es ihr erster Auftritt ist, was man gar nicht gemerkt hat und richtig krass überzeugt und uns alle von uns alle abgeliefert.
Sehr beeindruckend. Ich kann mir jetzt so richtig vorstellen, wie du da sitzt in deinem Liegestuhl, so ganz tief mit so einem Bier in der Hand. Und das ist ja natürlich eine ganz andere Situation wie bei einem normalen Konzert. Konnte sich denn so die Energie von ihrer Show auch auf das Publikum übertragen? Haben sich die Leute bewegt? Gab es Tänze?
Also bei Layla hat man wirklich gemerkt, dass die Leute angefangen haben, so ein bisschen zu moven und irgendwie Bock hatten. Sie kam danach noch ins Publikum und hat mit Leuten gequatscht, sich also volksnah gegeben und so ein bisschen auch Feedback gesammelt. So, hey Leute, wie fandet ihr es? Aber spätestens bei Lugatti und Nein war die Volksnähe halt richtig gegeben, dadurch, dass eben auch Leute aufgestanden sind und vor die Bühne liefen, um dann aber von Securities zurückgehalten zu werden. Und dann gab es sogar die Ansage, dass die Show eventuell abgesagt werden müsste, wenn nicht alle sich wieder hinsetzen. Also man hat gemerkt, es gibt Vibes. Leute haben auch auf ihren Plätzen ihre Shirts ausgezogen und geschwenkt. Und vielleicht wird dieser ganze Vibe dann erfüllbar bei diesem Instagram-Ausschnitt, den ich mitgebracht habe. Und wenn man so sich überlegt, dass auf einmal irgendwie an die 1000 Leute oder keine Ahnung wie viele es waren, dann auf einmal gleichzeitig irgendwie Hasch rufen, das macht schon Eindruck. Und Lugatti und Nein sind halt einfach Lokalmatatore, die ihr Handwerk total im Griff haben und das Publikum eben auch. Alle hatten trotz der Graslethargie richtig Bock, jede 505 Kölle am Rhein Line mitzurappen.
Wie ist denn jetzt dein Fazit? Sind Shows in Zeiten von Corona cool? Kann man es genießen oder eher nicht?
Es ist irgendwie auch weird, durch diese ganzen strengen Laufwege und nur den Kontakt zu den eigenen Freunden, man trifft halt spontan nicht so richtig jemanden, ist es alles ein bisschen weniger spontan. Aber es ist auch sehr cool, weil man es auch so vermisst hat, zumindest ich. Man spürt, was einem sonst so gefehlt hat, eben an Ausgehmöglichkeiten und an der Energie von Live-Musik. Was aber in dem Fall für die fehlende Spontanität entschädigt hat, war der Gastauftritt von Blade. Der saß eigentlich nur unschuldig im Publikum, aber wurde dann auf einmal auf die Bühne gebeten, um seinen Hit Superman zu performen.
Vielen Dank, Ismail, für deine Einschätzung vom Summer of Splash. Und jetzt ist die Frage an euch, vermisst ihr Konzerte so sehr, dass ihr euch auch dann gerne Masken anzieht und an die Abstandsregeln haltet bei so was etwas Chilligerem? Oder reichen euch auch die Shows auf Distanz, weil ihr jetzt eh nicht unbedingt in den Moshpit müsst? Schreibt uns das gerne mal auf BonFM und solange hören wir den Mann mit dem Gastauftritt Too Blade mit Superman.
Edo Saya, bekannt zuletzt durch Zusammenarbeit mit Sierra Kid, und letzten Freitag ist jetzt sein letztes Album erschienen.
Und das heißt Luna. Was uns darauf erwartet und was er sich für einen Eindruck gemacht hat, das kann euch jetzt BonFM-Reporter Luca Asbach einmal sagen. Luca, was waren deine Erwartungen, bevor du das Album gehört hast?
Also allein schon durch das Cover wirkt das Ganze erstmal wieder wie so das übliche Selfmade-Independent-mäßige, was Edo Saya sonst so macht. Das Cover wirkt ein bisschen low-quali, so einfach aus dem Fenster nachts im Mond fotografiert. Wirkt nicht ganz wie ein Studioalbum-Cover, könnte auch einfach beim Chillen mit Freunden gemacht worden, so, also wie durch Corona oder so kann es auch gut sein. Die Tracklist, die wirkt wie immer recht melancholisch und so durch die Natureinflüsse, die er in vielen Titeln so hat, so Sommer, Ozean, Schmetterling. Die passen dann eben auch zum Cover und die wirken so ein bisschen am Boden geblieben und auch themengebunden.
Also der Eindruck, der jetzt vermittelt wird, passt auf jeden Fall zum Künstler und den vorherigen Werken. Würdest du denn sagen, das Album steht nochmal wirklich für sich oder schließt es eher so an das letzte an?
Also ich würde schon sagen, dass es an das letzte Album irgendwie anschließt. Die Features sind nochmal komplett andere als beim letzten Album, aber eben auch so die üblichen Kandidaten wie Kid Cairo oder so, die Edo öfter als Features auf den letzten Projekten drauf hatte, wurden wieder gefragt. Ja, durch seine stark vocal-lastige Art und durch seinen fast schon Chor- oder teils A Cappella-artigen abgemischte Stimme ist er irgendwie einzigartig und das kommt sehr gut auch rüber in den abwechslungsreichen Gesang- und fast schon Geschrei-Passagen, die er so hat. Und auch die hoffnungsvollen Lieder haben Radiofaktor, wie zum Beispiel hier Magie, den wir hier mitgebracht haben.
Niemand wie ich, niemand wie du, nie mehr wie hier, nirgends wie jetzt, niemand wie wir, lieber im Blut. Es ist Magie, was mich verführt und ich verliere mich in ihr. Ich hab zu viele Drinks, ja, sie liest es ab von mir.
Das klingt sehr nach einem chilligen Sommerabend mit vielleicht einem Bier in der Hand und ein bisschen was zu rauchen. Neben der Nostalgie und den Dingen, wie deine Erwartungen getroffen haben, gab es denn auch noch Überraschungen für dich?
Ja, also das, was mich erstmal ein bisschen überrascht hat oder was ich sehr cool fand, war die Art des Abmischens des Albums. Also es hat sich so ein bisschen gesteigert während des Verlaufs, dass sich so ein bisschen der Fokus von den Vocals ein bisschen mehr auf den Beat wieder fokussiert hat. Das wäre sehr cool. Ich habe mich am Anfang auch sehr auf das Olsen-Feature gefreut. Ich weiß jetzt im Nachhinein nicht ganz, was ich davon halten soll, weil auf dem Album fehlt Edo Sayas Stimmspur. Also die scheint darauf zu fehlen. Nur Olsen ist darauf zu hören. Den Beat hat er, also Edo Saya, selber gemacht. Das könnte so die Absicht des Songs sein, dass das eben das Feature ist. Aber auf YouTube existiert auch eine Version mit beiden Vocals. Kann man ja mal beide reinhören, aber wir hören jetzt mal den ohne Edo Sayas rein.
Du high auf dem Beifahrersitz, sag nichts, ich seh's in deinem Gesicht. So viele kommen, nur bleiben sie nicht. Sie sind nicht du, du, du.
Das, finde ich, klingt schon mal sehr vielversprechend. Also vielleicht lohnt sich, das Ganze mal abzuchecken. Und wir hören es ja auch möglicherweise schon ein bisschen bei dem nächsten Glas Wein an einem schönen Sommerabend in der nächsten Bar. Und jetzt hören wir aus dem Album den Track 3 Stunden Feed Soli.
Rolex, Lambos und teure Schuhe. Rap ist im Moment wieder voll mit Statussymbolen und es geht eigentlich immer nur um drei Dinge, und zwar Geld, Para und Money.
Das sehe ich auch momentan total auf den Straßen, habe ich das Gefühl, weil mit der neuen Generation sind Marken einfach wieder wichtig und sind alle mit Gucci-Jogginganzug und Nikes unterwegs und dabei auch irgendwie oft Collections, die mit Rappern dann erschaffen wurden, wie zum Beispiel Juju, die gerade modelt für Nike und bringt auch gerade ihre eigene Reihe raus. Und auch Contra K arbeitet mit Nike oder Sido mit Puma.
Tja, und jetzt die beiden Jungs aus Berlin, zugezogen maskulin, die haben es jetzt richtig an die Spitze getrieben, was es damit auf sich hat. Und zwar ihr neues Video, Der Erfolg gibt mir recht. Da sagen sie, wie man 16.000 Euro in nur 3 Minuten 27 verdient.
Oh, es klingt, als würden sie jetzt irgendwie Internet-Investment-Trading anbieten oder so. Bei GMX so steht so, sie glauben nicht, womit er von zu Hause 16.000 Euro verdient hat.
Ja, und dann sitzt man im Benz und schreit 5.000 Euro in einer Stunde. Also es ist tatsächlich ein super Promo. Stunt, denn die beiden haben einfach mal jede Marke angefragt und die, die zugesagt haben, die haben sie dann in ihr neues Video gepackt. Da haben wir zum Beispiel Soul Wasserflaschen, Purize Filter, Hydrophil Zahnbürsten und irgendwelche Modemarken. Aber sie haben auch so private Werbung von Twitter-Usern genommen. Manchmal wird da nur der Name eingeblendet oder manchmal so ein ganz amateurhaftes Microsoft Paint Image.
Ich habe auch wirklich ein bisschen gebraucht, um das zu verstehen. Aber wenn es dann einmal Klick macht, ist das Konzept einfach genial, muss ich sagen, weil es auch zeigt, wie viel Product Placement wirklich in Songs vorhanden ist und wie viel man gar nicht merkt.
Das hat mich auch sehr überrascht, dass man doch so viel Geld damit verdient. Einfach mal, wenn man kurz sowas zeigt. Ihr solltet euch das auch mal angucken, das ist wirklich sehr unterhaltsam. Oben sieht man auch die ganze Zeit einen Counter, um zu sehen, wer was gezahlt hat. Und ich habe das Video mehrmals pausiert. Dabei ist mir auch aufgefallen, dass Yassin und Audio88 selbst eine Werbetafel bei ihren Kollegen geschaltet haben. Darauf steht ganz groß, neues Album kommt. Also darauf können wir uns auch freuen.
Der Erfolg gibt mir recht, ist Teil des Albums 10 Jahre Abfuck. Und das ist seit dem 7. August draußen. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, aber am Wochenende ist ein Video geleakt worden, mit dem Jamule einiges an negativer Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat.
Ich finde, es wirkt fast so, als hätte Kitsch Creek mit seiner Feature-Liste vom letzten Producer-Album mehr oder weniger so eine Auflistung von aktuell sehr problematischen Deutschrappern vorgelegt.
Ja, und Jamule reiht sich also neben Bones, Jizzes oder Kool Savage auch ziemlich gut ein. Und BonFM-Reporter Ismail Berasuane ist bei uns im Studio, um über die Hintergründe zu sprechen. Was genau ist das für ein Video?
Also in dem sehr dunklen und auch ein bisschen rauschenden Video ist Jamule zu sehen. Es ist kaum 10 Sekunden lang, wie er in einer Art Club mit einem Freund sitzt und dann ein paar ziemlich heftige Sachen in die Kamera sagt.
Weil er so langweilig, nur Spaß, alles Spaß.
Die Bewertung des Clubs und seiner Gäste wegen so einer Zugehörigkeit, die Jamule in diesem Moment konstruiert, ist total respektlos, ist richtig abwertend und hat eben dementsprechend auch zu einem sehr, sehr deutlichen Echo bei vielen KünstlerInnen geführt.
Das kann man sich natürlich denken, dass da viele Leute was zu sagen. Wer hat sich denn dazu geäußert und wie war da so das Feedback?
Also bei den vielen verschiedenen Äußerungen ist natürlich Nura ganz vorne dabei gewesen. Sie selber eben als schwarze Künstlerin direkt betroffen und als politisch sehr, sehr ausgesprochenes Vorbild. Und sie hatte Folgendes zu sagen.
geht ja gerade ganz viel Scheiße ab, vor allem hier in Berlin mit den ganzen Nazi-Verschwörungstheoretikern und sonst was. Deswegen bin ich umso mehr enttäuscht, dass so ein Rapper wie Jamule auf einmal rassistische Äußerungen von sich gibt. Und das wird wahrscheinlich in ein paar Tagen von seinem Management wieder angestellt, von wegen Jamule ist nicht rassistisch und bla und sonst was. Aber Junge, das kann man einfach gar nicht falsch verstehen. Das kann man einfach nicht falsch verstehen. Vor allem, du machst schwarze Musik die ganze Zeit. Du bedienst dich daran. Du machst Kohle mit uns eigentlich. Und magst du keine Schwarzen, ja? Warum, ja?
Sie schafft es eben, das Ganze auch sehr, sehr gut zu kontextualisieren. Im Zusammenhang mit rassistischen Machtdemonstrationen bei den mindestens rechtsoffenen Querfront-Demos, genauso wie in dem eigentlich noch wirkenden Impuls für die Gegenwart, der von Black Lives Matter-Demos gesetzt wurde, wirkt so ein geleakter Vorfall besonders unsensibel bis sogar verachtend für schwarze Leben.
Du sprichst gerade schon mal den Kontext an. Kennen wir denn irgendwie den Kontext um das Video herum?
Der ist bisher unbekannt, aber genau für diesen Umstand eines größeren Kontexts und ein besseres Verständnis wirbt auch Jamule in seiner Entschuldigung auf Instagram. Von seinem Labelchef PA Sports wird er ein guter Junge genannt, Manuelsen relativiert den Vorfall und auch die Kommentarfunktion unter dem Post, als er noch nicht eingeschränkt war, wirbt eben dafür für den Homie Jamule, der doch eigentlich ein guter Typ sei. Aber gerade eben auch andere Weggefährten äußern sich dagegen umso deutlicher und kritischer, wie in diesem Fall Reezy.
Leute, ich lebe seit 25 Jahren. Seit 25 Jahren lebe ich mit diesem Wut und diesem Schmerz, der heute wieder aufgekommen ist oder in den letzten Tagen wieder aufgekommen ist. Ich bin einfach, Freund, extrem enttäuscht, weil ich mit diesem Jungen, seitdem er im Game ist, einer der Ersten, der mit ihm Features gemacht hat, ihn als Freund gesehen habe. Ich bin einfach unfassbar enttäuscht. Nach diesen ganzen Sachen, die passiert sind, gibt es auch keine Ausreden mehr, für mich nicht mehr. Es gibt einfach keine Ausreden, da gibt es kein Rauskommen mehr.
Und es macht sich auch ein bisschen einem klar, wenn man sich überlegt, welcher Kontext hätte es denn für Jamule okay machen sollen, dass er sich selber filmt und solche Sachen sagt.
Er hat ja bei seiner Entschuldigung auch einfach nur gesagt, dass wir ihm das nicht übel nehmen sollen und meinte halt Entschuldigung. Wie hättest du dir denn den Umgang mit so einer Aktion gewünscht?
Also schön ist, dass sogar Kitsch Creek, die sonst eben viel relativieren, von der Trennung von Kunst und Künstler sprechen oder sich angeblich offline in Aussprachen mit ihren problematischen Künstlern behaupten, statt Statements zu setzen, gegen Jamules Rassismus stellen und ihn anprangern. Aber letztendlich mahnen auch sie eher gegen ein Canceln des Künstlers, als eben tatsächlich öffentlich Verantwortung zu übernehmen und sich damit richtig gegen Diskriminierung zu positionieren. Und das ist es, was ich mir wünschen würde. Ein Schuldeingeständnis, ein Bewusstsein, jenseits eben von einer Entschuldigung, die sich so liest, wie als würde man eher nur sich dafür entschuldigen, dass es öffentlich geworden ist, als dafür, dass man wirklich Menschen verletzt hat. Denn das ist etwas, das in Deutschrap noch sehr, sehr fehlt.
Danke für deine Einschätzung, Ismael. Um zu zeigen, dass Jamule nicht auf einem Song dabei sein muss, um ihn wirklich spannend zu machen, hören wir jetzt nicht den von Mixo und McCloud produzierten Track 13 mit ihm und der schweizerisch-madagassischen Rapperin Sheila, sondern sie alleine mit Reglements Bastis.
Wow, wow. Le règlement, ey. Le règlement, ey.
Ihr hört den Hip-Hop Tuesday und unser internationaler Geheimtipp kommt heute aus Schweden. Promo ist ein schwedischer Rapper, der ganz oldschool anfing mit Graffiti und dann als MC weitermachte und später dann anfing, aktiv zu rappen. Seine Texte sind sehr gesellschaftskritisch und aktivistisch, tatsächlich eher aus der linken Szene. Und er macht so einen Mix aus Hip-Hop, Reggae und Elektro. Und das hört ihr jetzt auch in seinem Track Desso, Feed Bliss Bugatti, Supreme, Nakimik und Champion Junior.
Das war mal ein schwedischer Track und zwar Desso. Ich finde aber, man kann andere Sprachen manchmal sehr schwer ernst nehmen, weil sie ein bisschen klingen wie Deutsch, aber dann doch nicht so ganz. Ich hoffe trotzdem, ihr habt das gemocht und wir verabschieden uns jetzt von euch.
Und falls ihr auch immer einen kleinen Tipp für uns habt, was der internationale Geheimtipp der nächsten Woche sein könnte, slidet uns einfach in unsere Instagram-DMs auf @bonfm.
Und wenn ihr die Sendung heute nicht ganz verfolgen konntet, dann ist das auch gar nicht so schlimm, denn auf unserer Website bonn.fm könnt ihr das Ganze in ein paar Tagen nachhören. Mein Name ist Vincent Müller.
Und mein Name ist Clara Schulz. Danke fürs Einschalten.